Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo. In den letzten Wochen haben wir ja Politiker und Politikerinnen extrem oft gesehen und gehört mit Statements zur Wahl. Sie sind uns irgendwie nah, aber wie der ganz normale Arbeitsalltag von Politikern aussieht, davon haben viele keine konkrete Vorstellung. In der ARD-Mediathek ist jetzt aber eine Doku-Serie zu sehen, die den SPD-Politiker Kevin Kühnert begleitet. Ehemaliger JUSO-Vorsitzender, jetzt SPD-Vizevorsitzender. Und diese Doku erzählt von seinem Arbeitsalltag von 2018, von der tiefen Krise der SPD bis zur Wahl letzte Woche über 3 Jahre. Und gemacht haben diese Serie Katharina Schiele und Lukas Stratmann. Und mit Lukas Stratmann bin ich jetzt verbunden. Hallo, Herr Stratmann.
Guten Tag.
4 Jahre haben Sie Kevin Kühnert begleitet, waren sehr nah dran, haben seine Absprachen im Team mitgedreht, mit dem Pressesprecher, seine Absprachen mit Pressevertretern, mit den Kollegen. Das sind Einblicke, die wir sonst nicht so unbedingt haben. Haben Sie denn etwas über diesen Politiker erfahren, was Sie vorher nicht wussten?
Genau, wir waren insgesamt knapp 3 Jahre sehr dicht an ihm dran, konnten wirklich durch seinen Blick auch das politische Geschäft in Berlin sehen. Ich würde sagen, so viel Neues ist gar nicht zutage gekommen. Das sind jetzt keine großen Skandale, keine Schlagzeilen, die wir in der Doku-Serie aufdecken. Aber ich glaube, was wir wirklich gelernt haben, ist, was der Politikjob so mit sich bringt, nämlich sehr viel Stress und vor allem die Kommunikationsarbeit, Politik zu diskutieren innerhalb der Partei, aber dann auch nach außen zu tragen. Und da waren wir wirklich bei ganz vielen Terminen dabei mit der Presse, mit der Hauptstadtpresse in Berlin, aber eben auch mit Politikerinnen und Politikern aus der SPD. Und da haben wir schon gesehen, das ist ein ganz schön stressiger Alltag.
Interessant finde ich tatsächlich, dass die ganze Serie ganz ohne so eine einordnende Erzählerstimme auskommt. Und es gibt auch keine Interviews, die sie geführt haben mit niemandem, auch nicht mit Kevin Kühnert. Sie haben wirklich nur begleitet und haben szenisch eingefangen, was passiert. Direct Cinema sozusagen. Ist genau. Super aufwendig. Sie hatten Tonnen an Rohmaterial. Wieso haben Sie sich für diese aufwendige Machart entschieden?
Ja, wir hatten am Ende tatsächlich gut 250 Stunden Rohmaterial, was wir da in gut 80 Tagen der Begleitung zusammengesammelt haben. Das ist super aufwendig, genau. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir das Gefühl hatten, dass wirklich über diesen langen Zeitraum und über diese intensive Art der Auseinandersetzung man politische Prozesse begreifbar machen kann. Ich sagte eben schon, das ist jetzt nichts Neues, keine neuen Schlagzeilen dabei rausgekommen, aber dafür wirklich der Blick hinter die Kulissen. Und wir haben das Ganze nicht kommentiert selbst und wir haben auch nicht versucht, das durch Interviews einzuordnen, weil wir eben den Zuschauerinnen und Zuschauern die Chance geben wollen, sich selbst eine Meinung zu bilden und einfach durch das Erleben zu verstehen, was passiert da eigentlich alles.
Es gibt auch einen ganz interessanten Moment, finde ich, in der Doku, wo die Doku auch selber mal zum Thema wird, nämlich als Kevin Kühnert auf Philipp Amthor trifft, auch junger Politiker von der CDU, und die unterhalten sich darüber, wie das ist, wenn man so begleitet wird. Wir hören mal rein.
Was für ein Format machst du mit dem NDR? Porträt oder was?
Das wird eine Langzeit-Doku.
Ach so, ja, also das habe ich auch begangen, aber ich bin dann immer noch in
den Pferden. Unsere Zielsetzung ist bis nach der Bundestagswahl.
Ja, das wäre spannend, wenn wir uns da mal auswählen, wie deine Erfahrungen sind.
Ja, gerne.
Verkabelt rumzulaufen, das findet nicht ganz einfach.
Du setzt selber die Grenzen, ne? Also wenn ich sage, ist nicht, dann ist nicht.
Also da erklärt Kevin Kühnert sozusagen das Prinzip, er setzt selber die Grenzen. Ist natürlich spannend, die Frage, also inwiefern hat er denn Grenzen gesetzt? Also man erfährt natürlich nichts über sein Privatleben zum Beispiel, aber hat Kevin Kühnert sich auch dann nachher in den Schnitt eingemischt? Wie wichtig war ihm das, wie er da dargestellt wird?
Also tatsächlich, wie Sie auch schon sagen, die Grenze war eigentlich, dass wir nichts über das Privatleben machen. Es ist keine Home-Story in dem Sinne geworden. Und das war von vornherein klar. Man muss aber auch sagen, das war tatsächlich die einzige Einschränkung, außer dass Kevin Kühnert in Situationen überwiegend mit Dritten, die quasi nicht so richtig in das Projekt eingeweiht waren, dann auch immer mal wieder gesagt hat, so Kamera aus. Das können wir so nicht machen. Oder jetzt wird das Gespräch so vertraulich, dass wir das nicht aufnehmen dürfen. Das waren aber auch wirklich die einzigen beiden Punkte, die wir im Vorfeld abgesprochen hatten. Kevin Kühnert hat sich in den Schnitt nicht eingemischt. Wir haben kein Material ihm gezeigt, auch seinem Pressesprecher nicht oder irgendwelchen anderen Beteiligten. Das ist tatsächlich dann so gewesen, nach dem Drehtag gehörte das Material uns und wir konnten damit machen, was wir eben für richtig halten. Und da gab es dann keine weiteren Absprachen. Wir hatten ja jetzt am Samstag auf dem Filmfest in Hamburg Premiere. Kevin Kühnert war auch da und hat es tatsächlich da zum ersten Mal gesehen.
Sie sagen, dass Sie die Zuschauer selber entscheiden lassen wollen und einfach einen Eindruck vermitteln wollen, ohne dass Sie den kommentieren. Das ist natürlich trotzdem so, dass Sie diesen Film natürlich gestalten und das finde ich schon auch interessant, weil ich würde schon sagen, dass ein positives Bild vermittelt wird von Kühnert, weil der einfach ein talentierter Politiker ist, empathisch und irgendwie kann gut kommunizieren, wie Sie das auch selber sagen. Aber es gibt zum Beispiel auch bunte Farbfilter immer wieder drin. Wir können mal kurz in die Musik hören. Das ist eine relativ weiche, gefällige Musik. Das ist jetzt nicht so ein ganz nüchterner Politstil. Hatten Sie vielleicht manchmal Sorge, dass da ein zu positives Porträt entstehen könnte?
Die Sorge hatten wir eigentlich nicht, weil es auch in dem Prozess der Produktion, und ich habe es gesagt, es waren über 3 Jahre, die wir an diesem Projekt sitzen und saßen, auch immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert haben. Und wenn Sie sagen, das ist durchaus ein positiver Eindruck, der da hinterlassen wird oder den die Doku über Kevin Kühnert ermöglicht. Es gibt auch andere Stimmen, die gesagt haben, ja, klar, der steht unter Stress, ich kann da teilweise mitfühlen, aber jetzt ist nicht der allersympathischste Mensch, den ich da kennenlerne. Und das ist auch, glaube ich, genau das, was wir wollten. Also, dass die Leute vielleicht auch danach drüber diskutieren und sagen, ja, Mensch, das ist, finde ich, gut, wie er da handelt, und andere sagen, das ist aber ganz schön hart, wie er da auch über Kolleginnen oder Kollegen spricht.
Das sagt der Filmemacher Lukas Stratmann, der zusammen mit Katharina Schiele eben diese Dokuserie gemacht hat. Heißt Kevin Kühnert und die SPD, produziert vom NDR, hat 6 Folgen und die sind alle zu sehen seit Sonntag in der ARD-Mediathek. Vielen Dank fürs Erzählen, Herr Stratmann.
Vielen Dank aus Hamburg.
Vielleicht ist es so, dass gerade eine neue Zeit der Körperlichkeit anbricht. Zumindest waren ja die letzten 1,5 Jahre extrem arm an zwischenmenschlichen Berührungen. Social Distancing war angesagt und das hat natürlich vor allem Singles zu schaffen gemacht. Aber jetzt, wo immer mehr Leute geimpft sind, ändert sich da was. Fully vaccinated, von komplett geimpft, das ist bei manchen Dating-Seiten mittlerweile ein Standard, um sich eben wieder treffen zu können, um wieder körperlich miteinander werden zu können. Und manche Leute sagen auch, nach so viel Hunger gibt es jetzt so viel Offenheit und Neugier, was Sex angeht, wie vorher nur selten. Zum Beispiel sagt es auch Laura Merritt. Sie ist Autorin, Feministin, eine der Mitbegründerinnen der Poor-Yes-Bewegung, die sich für menschenfreundlichere, feministische, queere Perspektiven in der Pornowelt einsetzt. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Frau Merritt.
Hallo.
Was beobachten Sie denn zurzeit für eine Entwicklung, was die Sexualität angeht, nach dieser langen Lockdown-Zeit?
Ja, also man kann natürlich sagen, dass der Hunger groß ist. Also diese Freude auch auf reelle Begegnungen einfach wieder und nicht hinterm Computer zu sitzen und da doch dann eine Telesexualität zu erleben, sondern einfach wirklich wieder die Energie von reellen Menschen zu spüren und Haut zu spüren und ja, einfach Intimität zu teilen. Und ich denke schon, dass Leute einfach richtig, richtig Lust haben, aus den häuslichen Umgebungen auszubrechen und wieder ins volle Leben und ins volle Lieben sich zu stürzen. Klar.
Und die Frage ist ja, ob das dann jetzt nochmal anders ist als vor dem Lockdown. Also geht es jetzt gerade zurück einfach zu dem, was vorher war, oder ist es jetzt gerade eine besonders offene Zeit?
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also es gibt natürlich auch immer Wellen, so wo man sagen, ja, so alle 10 Jahre ist zum Beispiel Cruising wieder angesagt. Und auch unter allen möglichen Gendern, auch für Frauen gibt es das ja auch schon sehr, sehr lange. Wir hatten das vor 30 Jahren auch schon mal etabliert, aber jetzt in den letzten Jahren ist es irgendwie nochmal, hat so einen Schub gekriegt und Leute sind gespannt darauf. Ich glaube aber auch, dass die Sexerziehung oder die sexuelle Bildung, die ja doch zunehmend auf allen Kanälen stattfindet und nicht der Mainstream-Pornografie überlassen wird, dass da halt ganz viel passiert und Leute auch wirklich mehr lernen und dann auch gerne mehr ausprobieren wollen, ja.
Das heißt, es ist jetzt gar nicht nur auf die Pandemie bezogen und darauf, dass es eben diesen Lockdown gab oder diese vielen Lockdowns, ja, und die jetzt gerade weniger sind. sondern das hat mehrere Gründe. Kommen wir vielleicht mal auf dieses Cruising zu sprechen. Das haben Sie ja gesagt, also dass Cruising so eine Praxis ist, also dieses Sex in, sagen wir, gut versteckter Öffentlichkeit oder so, dass das eine Praxis ist, die gerade vermehrt stattfindet und auch Gruppensex, haben Sie gesagt. Wieso sind das vielleicht gerade Praktiken, die gerade in diese Zeit gut passen?
Also das Cruising ist natürlich gerade in Corona-Zeiten super beliebt gewesen, weil es draußen stattgefunden hat und man sich ja nicht drinnen treffen durfte. Und auch Frauen haben sich im Tiergarten getroffen. Also Tiergärten sind ja sowieso immer so öffentliche Plätze, wo man sich gut treffen kann und auch traditionell treffen kann. Und viele Frauen haben das einfach auch genutzt, um rauszugehen und weil es keine anderen Bedingungen, keine anderen Möglichkeiten gab und die gesagt haben, so, dann gucke ich mir das jetzt mal an. Ich kann da ja erstmal hingehen, ich muss ja nichts machen. Ja? Und das ist ja auch der Reiz von diesem öffentlichen Raum, dass man hingeht, dass man die anderen Leute anguckt. Ne? Man weiß eigentlich nicht so genau, ist da jemand interessiert oder nicht. Da entwickeln sich ja auch ganz andere Begehrensformen. Und das ist ja auch was Spannendes. Und darüber hinaus war zum Beispiel auch letztes Jahr im Sommer, wir hatten ja so einen wunderschönen Sommer auch, wurde das dann auch sehr kreativ, wo dann irgendwie Formen erfunden wurden, wie kann ich mit 1,5 Meter Abstand eben auch Sex haben. Und das geht ja dann über den Augenkontakt hinaus. Dann wurden zum Beispiel auch extra lange Rohre mitgenommen, durch die man dann blasen konnte und diese Vibration dann auf dem Körper auch wieder sehr angenehm war. Also das war sehr kreativ und hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, ja.
Ich glaube, Sie beschreiben da gerade viele Praktiken, die für manche vielleicht noch neu sind. Ich finde es spannend, dass Sie ja, also Sie sind eben auch Mitinitiatorin des Poor Yes Awards, wo es ja um Filme geht, also Pornofilme eben aus feministischer Perspektive oder realistischerer Perspektive, genderfreundliche Perspektive. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das auf das Cruising schon einen großen Einfluss hatte, auch der Lockdown. Würden Sie sagen, auf die Filme und eben diese Art von Pornos, hat es auch einen Einfluss? Ist die Nachfrage da gerade gestiegen?
Also ich glaube schon, dass in dieser Zeit natürlich mehr geguckt wurde und sicherlich auch ein Interesse nach alternativen Pornos oder feministischen Pornos da ist und sowieso durch unsere Vorarbeit ja doch auch gestiegen ist. Wir machen das ja jetzt über 10 Jahre, auch die feministische Pornofilmpreisverleihung. Und das baut ja auf die feministische Vorarbeit von Generationen auf. Das ist ja jetzt nicht nur unsere eigene Arbeit. Und das ist auch ganz spannend, es fällt mir gerade dazu ein, dass also auch die Workshops jetzt, nachdem der Lockdown doch so weit gelockert ist, dass wir uns wieder begegnen können, dass auch die Sex-Workshops hier sehr gut besucht sind und eben auch die Neugier, zum Beispiel die Mösenmassagen, also Vulva-Massagen, Analmassagen, was auch immer, Ejakulationsworkshops, die ja dann mit anderen Personen auch geübt werden oder wo man sich mit anderen Personen auch zusammensetzt und diese Handgriffe praktiziert, dass die total gut besucht sind und Leute wirklich Lust haben, da nochmal dazu zu lernen, ja.
Das sind lauter positive Entwicklungen, die Sie da beschreiben. Ja. Man kann aber natürlich auch denken, ich meine, nach so einer langen Zeit der Entbehrung, Zwangsentbehrung sozusagen, kann es ja auch sein, dass da viel Unsicherheit eine Rolle spielt oder vielleicht sogar Störungen, was Körperlichkeit und sexuelle Nähe angeht. Spielt sowas auch eine Rolle, zum Beispiel bei dem Festival oder in Ihrer eigenen Auseinandersetzung?
Absolut. Also umso mehr ist es ja auch wichtig, dass wir zeigen oder dass wir Wert legen darauf, wie ist ein behutsamer Umgang mit Körperlichkeit, mit Körper überhaupt und natürlich mit Sexualität, aber auch wie ist ein Rückmeldeverhalten, wie kann ich aktiv fragen, wie kann ich Konsens herstellen. Also das sind ja Kriterien, die wir immer an das Zeigen von Sexualität zeigen. In den Filmen oder an die Filme legen, die Kriterien. Und natürlich sind das Kriterien, die für unser ganzes Leben gelten. Das gilt ja nicht nur für die Sexualität. Ja. Und sowas hilft natürlich oder unterstützt enorm dabei, wenn ich Unsicherheiten habe, die ja immer wieder mal im Leben auftreten können und nicht nur jetzt durch Corona natürlich auch befördert werden. Ja.
Wenn Sie das so beschreiben, dass da vielleicht gerade eine besondere Form von Offenheit oder sowas herrscht, was Körperlichkeit angeht oder sich da vielleicht was wandelt durch die Lockdowns und so weiter, würden Sie sagen, das ist jetzt ein vorübergehender Trend oder glauben Sie, dass sich da tatsächlich gerade auch grundlegend was ändert?
Ich glaube, dass sich tatsächlich die Vorarbeit der sexuellen Bildung, also Aufklärung, dass das sich langsam niederschlägt und dass Menschen viel mehr darüber diskutieren, wie kann ich Konsens herstellen, wie kann ich positiv miteinander umgehen, sodass alle Spaß haben. Wie kann ich meinen Horizont einfach erweitern, ja? Und dass die Leute offener sind für andere Anregungen. Und da haben wir viel getan. Und bei dem Poyes-Festival sieht man natürlich auch ganz verschiedene Ansätze. Aber doch so Kriterien, die man in diesem Mainstream weniger sieht, ja? Und diese, ich würde sagen, Entkonditionierung auch des Blicks, führt ja auch zu einem anderen Verhalten, sodass dass viel mehr aufeinander eingegangen werden kann und miteinander kommuniziert werden kann, was vorher vielleicht einfach so angenommen wurde, ja, so geht das und so ist es richtig. Oder also, dass man doch solche Normen sehr internalisiert hatte oder hat und die durch diese Anregungen aufgeweicht werden können. Und das ist toll.
Kann man sich anschauen bei der diesjährigen Verleihung des Poyes Awards nächstes Wochenende vom 16. bis 18. Oktober mit Screenings, mit Diskussionen. Und ich habe gesprochen mit der Mitbegründerin dieses Awards, mit Laura Merritt. Herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach einem stundenlangen Ausfall sind die Social-Media-Dienste Facebook, Instagram und WhatsApp wieder mit dem Internet verbunden. Ein Unternehmenssprecher des US-Konzerns Facebook nannte als Ursache für die Störung fehlerhafte Änderungen an der Konfiguration der Router, die für den Datenverkehr zwischen den Rechenzentren verantwortlich sind. Markus Schuler.
Facebook hat vor Monaten damit begonnen, die technische Infrastruktur all seiner Dienste unter einer Plattform zu verschmelzen. Damit sollte ein besserer Datenaustausch ermöglicht werden. Kritiker halten dem Konzern aber vor, er wolle so eine mögliche Zerschlagung durch Politik- und Wettbewerbsbehörden schwieriger machen. Gleichzeitig haben Beobachter immer wieder gewarnt, dass eine gemeinsame Technikplattform diese für Ausfälle anfälliger macht.
Facebook bat die User für den Ausfall um Entschuldigung. Die Filmindustrie in Afrikas Entwicklungsländern könnte mehr als 20 Millionen Jobs schaffen. Das erklärte die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die UNESCO, anlässlich eines entsprechenden Berichts. Bislang bleibe das Potenzial des Sektors größtenteils ungenutzt, hieß es. Derzeit beschäftigt die Filmindustrie 5 Millionen Menschen und erwirtschaftet etwas über 4 Milliarden Euro. Durch gezielte Investitionen könnten beide Zahlen vervierfacht werden. Die UNESCO kritisierte in diesem Zusammenhang die in vielen Ländern eingeschränkte Meinungsfreiheit, fehlende staatliche Förderungen, mangelnde Ausbildungsmöglichkeiten und langsame Internetverbindungen. Das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt wird ein Spielfilm im All gedreht, zumindest in Teilen. Ein russisches Filmteam ist dafür zur internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Schauspielerin Julia Peresild und der Regisseur Klim Schipenko sind am Vormittag mit einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Marta Wilczynski.
Das Filmprojekt mit dem Arbeitstitel Vysov, die Herausforderung, entsteht in Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos und dem Staatssender Pirvi Kanal. Darin geht es um eine Ärztin, die ohne Vorerfahrung in der Raumfahrt zur ISS fliegt, um einem Kosmonauten das Leben zu retten. Die russische Raumfahrtbehörde macht kein Geheimnis daraus, dass man damit einmal mehr beweisen will, dass Russland in puncto Raumfahrt die Nase vorn habe.
12 Tage sollen die Dreharbeiten auf der ISS dauern, dann fliegt das Filmteam zurück zur Erde. Der Buchpreis Familienroman 2021 geht an Dmitri Kapitelmann. Das teilte die Stiftung Ravensburger Verlag mit. Der Roman »Eine Formalie in Kiew« ist autobiografisch grundiert. Darin erzählt Kapitelmann, wie er nach 25 Jahren in Deutschland für einen Behördengang in die Ukraine reist. Die Jury fand, dass das Buch einen neuen Ton in die deutschsprachige Gegenwartsliteratur bringe, durch sprachliche Souveränität, ausgefeilten Sprachwitz und treffende Situationskomik überzeuge. Zugleich erfahre der Leser viel über eine spezifische Migrantenkultur. Der Preis Familienroman 2021 ist mit 12.000 Euro dotiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
nach Norwegen. Der Fotograf Espen Eichhöfer, der ist halb Norweger, der ist in Deutschland groß geworden und der fragt sich schon immer, wo ist mein Zuhause? Inwiefern ist Norwegen irgendwie auch meine Heimat? Zu dieser Frage, zu diesem Gefühl hat er jetzt ein Fotobuch rausgebracht mit Fotos aus Norwegen, die eben seine ganz persönliche, seine ambivalente Beziehung zu diesem Land einfangen. Das Fotobuch heißt Papa, Gerd und der Nordmann. Und Fabian Dietrich hat es für uns angeschaut, gelesen, hat mit Espen Eichhöfer auch gesprochen. Fabian, das Buch umfasst ja Fotos aus 20 Jahren, was ein ziemlich ungewöhnlicher Ansatz ist, oder?
Ja, man muss sich das aber nicht so vorstellen, dass es jetzt wirklich 20 Jahre lang kontinuierlich da neue Fotos gab für das Projekt. Das handelt sich eher um eine Kombination verschiedener Arbeiten. Also man befindet sich da in verschiedenen Zeitebenen. Wir lernen zum Beispiel einen Mann namens Hjell kennen. Das ist so ein Bärentyp, so ein Kettensägenmann, der eine thailändische Bardame heiratet und sie dann mit in die norwegische Wildnis nimmt. Und dieser Hjell, den hat Espen Eichhöfer schon ganz zu Beginn seiner fotografischen Laufbahn fotografiert. Also vor ungefähr 20 Jahren gab es da die ersten Aufnahmen. Und dann hat er doch in den letzten Jahren dann neue Erzählstränge zu Hjell und seiner Frau hinzugefügt. Also zum Beispiel das Leben zweier Bauern, mit denen der Eichhöfer auch verwandt ist. Und diese beiden stehen dann exemplarisch eher für Menschen, die ihre Scholle halt niemals verlassen.
Es kann sogar sein, dass Espen Eichhöfer für manche auch ein Begriff ist, ne? Weil er ist ja eigentlich ein ziemlich bekannter Straßenfotograf und der ist ja auch mal vors Bundesverfassungsgericht gezogen, um eben die Möglichkeiten von Fotografie, von Kunstfreiheit auszuloten, ne?
Genau. Das resultierte damals daraus, dass ihn eine Frau, die er auf der Straße fotografiert hat, verklagt hat und er hat dann ausgefochten, wo die Grenzen zwischen Persönlichkeitsrechten und Kunstfreiheit sozusagen verlaufen. Ich würde aber sagen, dass diese Rolle, die der Espen Eichhöfer damals hatte, also dass er so als die Fahne für die Straßenfotografie hochgehoben hat, dass das ihn eigentlich gar nicht so richtig gut charakterisiert hat. Also für mich ist er eigentlich eher jemand, der so eine ganz intensive Beziehung auch zu den Menschen pflegt, die er fotografiert. Also für dieses Buch zum Beispiel, der ist ja total dicht dran an den Personen. Der hat bei denen übernachtet und sie lange Zeit begleitet. Und es sind ja auch Bilder seiner Eltern da drin.
Wie kann man sich dieses Buch denn überhaupt vorstellen? Also wird es chronologisch erzählt? Du hast ja schon gesagt, es gibt mehrere Zeitebenen. Wie setzt Eichhöfer das um?
Das Buch ist eher so ganz assoziativ aufgebaut, also nicht linear. Man erfährt auf den einzelnen Seiten eigentlich nur die Namen und die Orte, mehr nicht. Und ich musste selber mehrfach vor- und zurückblättern, weil mir die Leute einfach bekannt vorkamen. Also so Kinder, da dachte ich so, hey, den habe ich doch schon mal gesehen. Und dann ist der halt ein paar Seiten vorher als Baby oder nachher als Baby. Ne? Oder graue Haare wachsen den Menschen und die Farbe von so einem Holzhaus blättert dann doch noch weiter ab. Also man merkt es so subtil, dass die Zeit vergeht.
Da hat man ja auch sofort so Klischeebilder im Kopf, ne? Wenn man an Norwegen denkt, Holzhäuser, aber natürlich irgendwie Natur, Fjorde, Wälder. Wie wird das Land in diesem Buch gezeigt?
Also Espen Eichhöfer, der wird als Fotograf immer wieder auch von Magazinen für so klassische Reisefotografie angefragt. Also da macht er schöne Orte, interessante Menschen in Norwegen. Das macht er auch total toll. In diesem Buch geht es jetzt aber nicht um Überwältigung durch atemberaubende Natur. Es gibt da keine glatten, einfachen Motive, immer so einen doppelten Boden. Die meisten Bilder haben da so was Gebrochenes und irgendwie so, ja, so Traumhaftes. Da liegen zum Beispiel so Pferde auf der Koppel, die sehen irgendwie aus wie ermordet, wie getötet. Oder so ein schwarzer Hund ist in so einem ganz kleinen Käfig eingesperrt. Daneben liegt so ein Zielfernrohr und da liegt Hundefutter auf dem Boden an, das kommt ja nicht ran. Und diese ganze schöne Natur, die da auch natürlich drin auftaucht, die sieht immer auch ein bisschen gefährlich aus. So als könnte da jeden Moment so der moosige Boden sich auftun und die Menschen verschlucken. Also es hat so was Twin Peaks-artiges, finde ich.
Das erzählt ja wahrscheinlich auch was über seinen eigenen Bezug, den er zu diesem Land hat. Weil letztlich ist es ja ein sehr persönliches Buch, das soll es sein, oder?
Ja, definitiv. Also das Thema, was Espen Eichhöfer sich so gesetzt hat oder was sich für ihn rauskristallisiert hat, ist so Heimat und Zugehörigkeit. Also was eigentlich gar nicht so leicht ist, fotografisch umzusetzen. Und auch wenn man Espen Eichhöfer auf keinem Bild selber sieht, geht es schon um ihn selbst eigentlich. Also der hat sich einerseits zeitweise überidentifiziert mit Norwegen, andererseits beschäftigt ihn noch immer die Frage, wo er denn eigentlich hingehört.
Ich kenne kaum jemanden, der das ganz, ganz eindeutig für sich beantworten kann. Und die Menschen in dem Buch, die ich da fotografiert habe, zuletzt mein Onkel Kolbjörn, der auf seinem Bauernhof geboren wurde, der sein Leben lang dort lebt, der ist jetzt 90 und der wird mit Sicherheit auf seinem Bauernhof sterben und war in seinem ganzen Leben kein einziges Mal im Ausland. Und das fand ich einfach auch einen sehr interessanten Kontrapunkt zu meinem eigenen Leben. Irgendwo geboren werden, irgendwo anders aufwachsen, irgendwo anders studieren. Und sich dann doch ja natürlich immer wieder auch die Frage zu stellen, ja, wo gehöre ich eigentlich hin?
Also es geht ganz klar auch um Fremdheitsgefühle, wobei man bei Norwegen ja vielleicht erstmal denkt, dass das kulturell gar nicht so ein großer Unterschied ist zu Deutschland. Wie wird es in dem Buch dargestellt?
Vielleicht ist das doch ein ganz großer Unterschied. Das habe ich mir zumindest nach dem Schauen dieser Bilder gedacht. Mhm. Also bei den Menschen in dem Buch, da hat man jedenfalls schon das Gefühl, dass die total isoliert sind, ganz weit weg vom Rest der Welt. Und ich habe dann auch mal auf die Karte geguckt und gesehen, dass das eigentlich gar nicht am Rand von Norwegen spielt, sondern relativ zentral. Und was für mich wirklich faszinierend ist, ist, dass wie Espen Eichhöfer so das Gefühl der Fremdheit bei zugleicher Vertrautheit einfängt. Also da gibt es eine Aufnahme, die mir ziemlich im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist so der Blick durch ein etwas schmieriges Fenster. Es scheint feucht und nass draußen zu sein. Also der Fotograf ist im Inneren des Hauses und er guckt so raus und er sieht, eine norwegische Familie tanzt draußen Hand in Hand um den Stamm eines alten Baumes. Und das ist so eine ambivalente Stimmung. Und die in Bildern zu transportieren, ist für mich ganz große Kunst.
Sagt Fabian Niedrich über das Fotobuch »Papa, Gerd und der Nordmann«, gemacht von Espen Eichhöfer, ist gerade neu erschienen bei Hartmann Books und kostet 38 Euro. Vielen Dank fürs Vorstellen dieses Buchs, Fabian Niedrich.
Gerne.
Das Lesen der anderen.
Wir schauen uns ja regelmäßig an, was andere Medien so über Kunst und über Pop schreiben. Heute geht es um die neue Ausgabe des Magazins Pop, Kultur und Kritik. Das ist ein Magazin, für das Wissenschaftler schreiben und Journalisten mit vielen Artikeln, mit vielen Reflexionen zum aktuellen Geschehen in der Popwelt. Gerade ist die 19. Ausgabe erschienen und über die spreche ich jetzt mit dem Gründer, mit Thomas Hecken. Hallo, Herr Hecken.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Sie haben ja auch einen Artikel für diese Ausgabe geschrieben, ziemlich spannendes Thema, die Popularität von Politikerinnen und Politikern. Und Sie schreiben, dass das so eine ganz eigene Form der Popularität ist. Was unterscheidet denn das Populärsein in der politischen Welt vom Populärsein, sagen wir, in Kunst oder Pop?
Ja, das Interessante ist daran, dass also im politischen Bereich man Wahlen und dann die Summierung von Wahlergebnissen teilweise einfach als Vorläufer von sowas wie, sagen wir, Bestsellerlisten oder Popmusikcharts oder Clickrates im Internet betrachten kann. Es gibt einfach standardisierte Verfahren. Am Ende wird ausgezählt. Und da kann jetzt eine Partei sich noch so oft dann als Volkspartei oder als Partei der Mitte bezeichnen. Wenn die nackten, banalen Zahlen das am Ende nicht hergeben, nun, dann ist man eben dann in der Rangliste dann abgeschlagen oder sieht sich als Verlierer etc. Insofern ist eigentlich alles ziemlich gleich. Der große Unterschied ist natürlich, dass man bei den politischen Wahlen, wie jetzt bei unserer letzten Bundestagswahl, dann von den Zahlen und den Ergebnissen ganz massive Konsequenzen ableitet. Ja, man gerät dann in eine Institution hinein, also bei uns ins Parlament. Das ist natürlich dann bei den ganzen anderen Charts nicht der Fall. Also der erste der Popmusikcharts oder der Buchbestsellerliste, der wird jetzt nicht Leiter, sagen wir, einer Akademie oder der führt jetzt nicht dann alles an, was dann in den Schulen gemacht wird, da wäre dann der große Unterschied zu sehen.
Sie beschreiben das aber auch so ein bisschen kritisch, wenn ich das richtig rausgelesen habe, dass es in der Politik dann doch auch sehr um das Populärsein geht und dass dann Ideen zum Beispiel auch umgeworfen werden, wenn man eben merkt, ja, die ist gar nicht populär. Was ja vielleicht auch ein Gegensatz ist zur Kunst, zum Pop, wo man vielleicht noch stärker an der eigenen Idee festhält. Ist das ein Problem in der Politik tatsächlich?
Ja, es ist nicht nur ein Problem, sondern das ist natürlich für manche Parteien, jetzt in unserem Fall, jetzt vor allen Dingen für die Partei Die Linke und die CDU, ja geradezu dann ein existenzielles Problem. Und das ist merkwürdig. Man kann ja jetzt nur sagen, als Partei, ich stehe für eine Richtung ein. Das sagt ja einfach der Begriff Partei. Dann gebe ich mir als Partei und auch als Spitzenpolitiker vor der Wahl ja sogar ein eigenständiges Wahlprogramm. Und am Ende sehe ich dann, nun gut, das Wahlvolk hat uns eben zu 10, 5 oder 20% dann gewählt und insofern dann für gut befunden. Und die anderen 80% oder 95% haben eben andere für besser befunden. Und das war es dann für mich als Partei. Ich muss ja keine Schlussfolgerung daraus ziehen. Ich sehe einfach nur, dass andere populärer sind oder ich der populärste bin. Jetzt ist aber interessant, dass die meisten Parteien ja dann einfach ihr Wahlprogramm umwerfen oder ihr komplettes Spitzenpersonal auswechseln. Die haben also keinerlei Vertrauen in das, was sie vor ein, zwei, drei Monaten noch selber beschlossen haben. Und das ist natürlich höchst eigenartig. Also wenn Sie sich anschauen, jetzt gerade in der CDU, da wird ja von Spitzenpolitikern gesagt, man muss die CDU von Grund auf erneuern. Es darf kein Stein auf dem anderen bleiben. Und das ist natürlich ganz eigenartig, denn eine Partei kann sich natürlich nicht komplett ändern. Da müssen natürlich ganz viele Steine auf dem anderen bleiben. Also das ist ein eigenartiges Verständnis von Parteipolitik, das sich da im Blick auf solche Popularitätswerte dann immer sehr einschlägig zeigt.
Spannend finde ich auch den Gedanken, dass es in der Partei nie sowas wie Publikumsbeschimpfung gibt oder so. Also eine Partei würde nie auf die Idee kommen zu sagen, ihr habt das alles nicht verstanden, wir haben doch hier die besten Ideen, sondern genau, so wird dann das Programm umgeschmissen, wie Sie das gerade schon beschrieben haben. Und spannend finde ich auch, dass Ihr Artikel bebildert ist mit Walfischen. Da sind viele verschiedene Walfische zu sehen, alle ähnlich, aber halt doch unterschiedlich. Ich habe mich gefragt, was haben diese Walfische mit den Parteien zu tun? Ist das ein Kommentar auf die Ähnlichkeit zwischen den Parteien?
Ja, wir wählen die Illustrationen immer relativ frei aus. Wir sind ja ein Magazin, das das ganze Spektrum der Popkultur drin hat, von Mode über Internet bis Musik. Aber hier kann man es natürlich genauso auch dann symbolisch deuten, wie Sie es gesagt haben. Also gerade bei den deutschen Wahlen ist es ja so, dass die wichtigen größeren Parteien, also jetzt hier die großen vier Parteien, ja von dem Programm nicht unendlich weit auseinanderliegen, aber die Dramatisierung dieser kleinen Unterschiede, das läuft ja wirklich immer perfekt im deutschen Wahlkampf oder jetzt auch nach der Bundestagswahl. Man hat ja wirklich den Eindruck, als ging es hier um teils revolutionäre Unterschiede zwischen diesen Parteien und das ist nun zweifelsfrei nicht gegeben.
Das sagt Thomas Hecken, Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Pop und populäre Kulturen. Und er ist auch der Gründer des Magazins Pop, Kultur und Kritik. Die neue Herbstausgabe, die ist gerade im Transkriptverlag erschienen, hat 171 Seiten und die kosten ungefähr 16,80 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hecken.
Ich danke auch.